Liebe Freunde, zwei Männer sind Gefangene der römischen Besatzungsmacht. Beiden wird das Gleiche vorgeworfen, staatsfeindliche Haltung, Subversion, Systemkritik. Der eine heißt Barabbas. Er ist Mitglied einer politischen Untergrundorganisation, die den Umsturz der bestehenden Gesellschaftsordnung, also den Sturz der römischen Besatzungsmacht, zum Ziel hat. Und um dieses Ziel zu erreichen, ist denen jedes Mittel recht, auch der Mord. Barabbas hat einen politischen Mord begangen. Er steht auf der Seite der Staatsfeinde, er steht auf der Seite der Gewalt, er steht auf der Seite des Terrorismus. Er ist bereits verurteilt und er erwartet seine Hinrichtung. Der andere Gefangene ist Jesus. Der wird gerade verhört. Aber das klappt nicht so richtig, ihm eine Schuld nachzuweisen, weil er nämlich keine hat. Jesus hat nie im Leben eine strafbare Handlung begangen. Der hat nicht gestohlen, der hat nicht gelogen, der hat nicht gehurt, der hat nicht gehetzt, der hat nicht verleumdet, nichts. Und da ist natürlich schwierig, eine richtige Anklage hinzukriegen. Der eigentliche Grund, warum sie ihn verhaftet hatten, das war der Neid. So steht es ausdrücklich im Matthäusevangelium Kapitel 27. Ich predige heute über Kapitel 26 und 27 von Matthäus. Die Bonzen des jüdischen Staatsapparates, die konnten es einfach nicht vertragen, dass Jesus bei der Bevölkerung beliebter war als sie selber. Wenn die Bonzen auf der Straße erschienen, da schrie kein Mensch Hurra. Aber als vor ein paar Tagen Jesus, ein unbekannter Wanderprediger mit seinen 12 Kumpels und ein paar Anhängern, in der Stadt Jerusalem eingezogen ist, da haben die Leute Spalier gestanden, da haben sie Hurra geschrien, da haben sie ihn gefeiert wie den King. Und das ging natürlich den Herrn vom Hohen Rat auf die Nerven. Und da haben sie ihn aus Eifersucht verhaftet, aus Neid. Das konnten sie natürlich nicht als offiziellen Grund angeben, sondern da musste ein anderer Vorwand gefunden werden. Aber sowas findet sich ja meistens sehr leicht. Wenn die Bonzen zum Beispiel wollten, dass die Leute auf der Straße jubeln, wenn sie da auftreten, da mussten sie eben Jubler bestellen und bezahlen. Kaum hatte ich diesen Satz in meiner Predigt geschrieben, da schenkte mir doch einer ein Buch, das heißt Distel-Stichproben, Texte aus dem Distel-Kabarett. Und da habe ich doch folgende Szene gefunden, da ist eine Sitzung im Betrieb, der Chef, Kollegin Pfeiffer, Kollege Stops und Kollegin Hupf und Kollege Zupke sitzen zusammen. Der Chef beschließt seine Rede. Und hier noch eine Mitteilung, Kollegen, morgen kommt aus Anlass der bevorstehenden Feierlichkeiten, wie ihr wisst, der Genosse Sidolow in unsere stolze Republik. Unsere Abteilung muss einen Kollegen stellen, zwecks spontaner Begrüßung. Na? 10 Uhr, Treffpunkt Flughafen. Na, Kollegin Pfeiffer, wohnen Sie nicht in der Nähe des Flughafens? Ja, ich kann aber nicht, ich bekomme doch morgen mein Baby. Wunderbar, sagt der Chef, dann gehen Sie gleich zu zweit. Ach richtig, ja, der Kollege Stops hat schon lange keinen teuren Genossen bebeifallt. Stops zugegeben, dafür trug ich aber damals beim Genossen Klimax ein Riesenschild mit dem Genossen Klimax drauf. Und das wog 2 Zentner. Und dafür sollte ich, stimmt, sagt der Chef, ich versprach dir, dass du einige Zeit Jubelpause machen darfst. Wie sieht's denn bei Ihnen aus, Fräulein Hupf? Sie sind doch alleinstehend. Also bei mir geht's absolut nicht. Ich fühle mich schon wieder krank. Nun, dann bleibt ja nur noch der Genosse Zapke übrig. Nein, nein, sagt er, ich gehe diesmal nicht. Ich musste in letzter Zeit hintereinander gleich 7 Genossen von außerhalb begrüßen. Freiwillig und stürmisch. Aber dann hast du doch die größten Ovationserfahrungen. Du bist quasi ein Meister des Enthusiasmus. Ein verdienter Applauser des Volkes. Nach diesem Seitenblick in die Distel wenden wir uns mit unserem Blick wieder zurück in die Antike, 2000 Jahre zurück. Also ich sagte, wenn die Oberen damals wollten, dass sie belubelt werden wollen, dann müssen sie eben Jubler bestellen. Und wenn sie wollten, dass falsche Zeugen vor Gericht auftreten, dann mussten sie eben Lügner bestellen und bezahlen. Solche Leute sind damals schnell gefunden worden. Die führenden Priester und der ganze Rat versuchten nun, Jesus durch falsche Zeugenaussagen zu belasten, damit sie ihn zum Tode verurteilen konnten. Aber das klappte nicht, obwohl eine ganze Reihe von Zeugen auftrat. Die waren wahrscheinlich in der Schnelle der Zeit nicht richtig instruiert worden, was sie sagen sollten. Die widersprachen sich, der eine erzählte das, der andere das. Das stimmte überhaupt nicht miteinander überein und wurde immer peinlicher. Zum Schluss, da traten zwei Herren auf, die legten Jesus das gleiche Verbrechen zur Last, für das schon der Barabbas bestraft worden war. Nämlich geplanter Umsturz. Und zwar Umsturz im wirklichsten Sinne. Jesus soll gesagt haben, dass er den Tempel abbrechen und in 3 Tagen wieder aufbauen würde. Wie immer in solchen Fällen ist an der Sache natürlich etwas Wahres dran, aber eben nur etwas. Es ist nur die halbe Wahrheit, verdreht und missverstanden, aber das ist ja das Raffinierte an dieser Methode. Man kann sich formal auf eine Äußerung berufen, die aber ganz anders gemeint ist. In diesem Fall hat Jesus tatsächlich diese Äußerung getan. Das war ganz korrekt mitgeschrieben, aber falsch verstanden worden. Jesus hatte mit dem Tempel Gottes nicht den Tempel in Jerusalem, das Gebäude, das Staatsheiligtum gemeint, sondern er hatte seinen Körper damit gemeint. Und er wollte mit diesem Satz andeuten, dass er sterben, aber wieder auferstehen wird. Aber so einen hintergründigen Hinweis auf Tod und Auferstehung, das konnten die Spitzel, die die Predigten von Jesus mitschrieben, natürlich nicht mitkriegen. Dazu reichte ihre Schulbildung nicht. Wenn die das Wort Tempel hörten, da dachten die bloß an das Gebäude aus Stein und mehr fiel denen da nicht ein. Zu weiteren Gedankengängen waren sie nicht fähig. Und auf diese Weise wurde Jesus unterschoben, er hätte einen Umsturz des Tempels geplant. Also sozusagen einen Terroristenanschlag auf den Tempel vorbereitet. Natürlich hätte Jesus dieses Missverständnis mit ein paar Worten klären können. Aber es gibt Vorwürfe, die sind so blöde, dass es sich nicht lohnt, darauf einzugehen. Jesus hört sich die Parade der falschen Zeugen schweigend an. Er sagt dazu kein Wort. Und sein Schweigen, das redet deutlicher als eine lange Verteidigungsrede. Und deshalb werden seine Ankläger immer unruhiger. Dass sich der Angeklagte Jesus überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lässt, das macht seine Ankläger immer nervöser. Bis dann der hohe Priester, der die Verhandlung führt, regelrecht aus der Rolle fällt. Der Mann kann vor lauter Nervosität nicht mehr stille sitzen. Er springt auf von seinem Thron und er geht Jesus an und sagt zu ihm, hast du nichts gegen diese Anklagen vorzubringen? Aber Jesus schwieg. Der oberste Priester sagte, ich stelle dich jetzt unter Eid und frage dich im Namen des lebendigen Gottes, bist du der versprochene Retter? Bist du der Sohn Gottes? Jetzt war's raus. Jetzt hat er sich verplappert. Jetzt hat er die Katze aus dem Sack gelassen. Jetzt geht's nicht mehr um solchen Knack wie den Tempel kaputt machen, sondern jetzt sind wir beim eigentlichen Thema. Jetzt sind wir bei der eigentlichen Frage. Jetzt hat er die entscheidende Frage ausgesprochen, um die es geht in diesem Prozess, um den sich die ganze Weltgeschichte dreht, um den sich auch dein Leben dreht. Nämlich die Frage, ist das wahr, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist? Zu den erfundenen Vorwürfen der falschen Zeugen, da hat Jesus geschwiegen. Aber zu dieser Frage, die sein Schicksal, die auch dein Schicksal, die das Schicksal der Welt entscheidet, da schweigt Jesus nicht. Ist das wahr, Jesus, dass du der Sohn Gottes bist? Jesus antwortete, ja. Jeder, der danach fragt, ob Jesus der Sohn Gottes ist, der findet in der Bibel an vielen Stellen eine klare und eindeutige Antwort, ein klares Ja. Das können auch die modernen Theologen, die Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennen, nicht ableugnen. Die Frage ist nur, wie sie dieses Ja interpretieren. Die Theologen, die Jesus damals verhört haben, die konnten auch nicht leugnen, dass Jesus sich klar als der Sohn Gottes bekannt hat. Aber sie haben dieses Bekenntnis interpretiert als eine Gotteslästerung. Als Jesus dieses Ja gesprochen hat, da zerriss der oberste Priester sein Gewand und sagte, das ist eine Gotteslästerung. Wir brauchen keine Zeugen mehr. Ihr habt es ja selber gehört. Wie lautet euer Urteil? Da riefen sie alle, er hat den Tod verdient. Dann spuckten sie ihm ins Gesicht und ohrfeigten ihn. Andere schlugen ihn und höhnten. Man merkt so richtig die Erleichterung des hohen Gerichtes, das sich hier herablässt, einem Angeklagten auch noch Ohrfeigen auszuteilen. Man merkt so richtig die Erleichterung, dass sie nun endlich einen Punkt gefunden haben, wo sie zuschlagen können. Endlich hat der Mann etwas gesagt, wo man ihn zu fassen kriegt. Wo man ihn dem Strick drehen kann und das Urteil ist ja auch sofort fertig. Das heißt, das war ja schon fertig, bevor die Verhandlung begonnen hat. Man hatte nur einen Vorwand gesucht, um das beschlossene Urteil aussprechen zu können und es lautete Todesstrafe. Nun waren aber die Juden kein souveräner Staat, die waren ja von der römischen Besatzungsmacht beherrscht. Und zur Vollstreckung der Todesstrafe, da waren die Juden nicht berechtigt. Das durften nur die Römer. Also musste der römische Gouverneur in die Geschichte mit einbezogen werden. Also wird Jesus, nachdem er angespuckt, geschlagen, verhöhnt, gefesselt worden ist, dem römischen Gouverneur Pontius Pilatus überstellt. Aber der kann mit Jesus auch nicht viel anfangen. Denn zu dem, was ihm vorgeworfen wird, da sagt Jesus nichts. Und das, was Jesus sagt, das versteht der Pilatus nicht. Das Einzige, was er mitkriegt, ist, dass die Juden Jesus aus Neid verhaftet haben. Aber ansonsten guckt er überhaupt nicht durch, was hier gespielt wird. Er hat nur das Gefühl, irgendwas an dieser Sache ist hier faul. Eine Weile sucht er zu vermitteln. Mal rennt er vors Haus und verhandelt mit den Juden, dann rennt er wieder ins Haus rein und verhandelt mit Jesus. Und bei diesem Hin und Her, da wird ihm klar, dieser Mann ist absolut unschuldig. Er hat vielleicht einen religiösen Triller. Er bezeichnet sich als König der Wahrheit. Das klingt vielleicht irre, aber das ist ja kein Grund für die Todesstrafe. Der Pilatus ist ein Machtmensch. Wenn es drauf ankommt, da geht der über Leichen. Aber in diesem Falle, da sieht er einfach keinen Grund, eine Todesstrafe auszusprechen. Und er beschließt, Jesus zu retten. Und er hat auch sofort einen rettenden Einfall. Ihm fällt ein, dass es die Gewohnheit gab, zum Osterfest dem Volk einen politischen Gefangenen freizugeben, den das Volk haben wollte. Ihr erinnert euch, dass gerade der Mörder Barabbas im Gefängnis saß. Und genau an den erinnert sich Pilatus auch. Und Pilatus kombiniert nun folgendermaßen. Er sagt sich, wenn ich der Bevölkerung die beiden zur Wahl stelle, den gemeingefährlichen Mörder Barabbas und diesen harmlosen Spinner Jesus, den die Bevölkerung eben mit großem Hurra und Tamta begrüßt hat, da werden sie sicherlich Jesus wählen und damit bin ich das Problem los. Also tritt er vor das Haus und er fragt nun die Volksmenge, wen soll ich euch freigeben, Jesus oder Barabbas? In diesem Moment kommt es zu einem Zwischenfall. Ein Bote drängelt sich nach vorn. Er muss unbedingt in diesem Moment Pilatus sprechen. Das geht nicht, gerade Verhandlung. Ausweis zeigen, wer bist denn du, von wem kommst denn du? Er stellt sich heraus, der Bote kommt von der einzigen Person, vor der Pilatus wirklich Angst hat. Also von seiner Frau. Die lässt ihm ausrichten, lass die Hände von diesem unschuldigen Mann. Seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Der Pilatus, der handelt nach dem Motto, hör auf deine Frau, fahr vorsichtig. Der ist nun erst recht entschlossen, Jesus freizulassen. Inzwischen haben die Gegner von Jesus die Pause geschickt genutzt. Die führenden Priester und Ratsherren haben sich unter die Bevölkerung gemischt. Die sind in der Volksmenge rumgelaufen und haben auf die Leute einagitiert und haben gesagt, ihr müsst für den Barabbas die Freilassung und für Jesus die Todesstrafe verlangen. Und als nun nach der Unterbrechung der Pilatus zum zweiten Mal die Leute fragt, wen soll ich euch freigeben, Jesus oder Barabbas, da schreit die Masse Barabbas. Und das hat Pilatus nicht erwartet. Und da weiß er nicht weiter. Und da stellt er in seiner Hilflosigkeit eine Frage. Die Frage ist richtig, aber er richtet sie an die falsche Adresse. Statt sein eigenes Gewissen zu fragen, fragt er die Masse. Aber diese Frage, die er da stellt, die kann nur er sich ganz allein beantworten. Das ist die Frage, vor der jeder Mensch steht, vor der du auch stehst. Die nur du selber beantworten kannst, die wichtigste Frage deines Lebens. Pilatus fragt, und was soll ich mit Jesus machen? Als der Pilatus am Morgen dieses ersten Karfreitages aufwachte, da ahnte er nicht, dass er die schwerste Entscheidung seines Lebens an diesem Tag zu treffen hatte. Der dachte, er geht in eine ganz normale 0815 Gerichtsverhandlung und weiß nicht, dass er an diesem Tag ein Urteil fällen muss, das auch über sein eigenes ewiges Schicksal entscheidet. Es gibt in unserem Leben Entscheidungsstunden, die sind plötzlich da, da kann man nichts dagegen machen. Und die verlangen eine gebieterische Entscheidung für oder dagegen. Es gibt nichts Drittes dazwischen. Ein Ja oder ein Nein, jetzt auf der Stelle. Als du heute Morgen aufgewacht bist, da hast du auch nicht geahnt, dass du heute vor eine solche Entscheidungsfrage gestellt wirst. Vor der größten Entscheidungsfrage deines Lebens stehst. Du hast gedacht, du gehst in einen ganz normalen Gottesdienst. Und dabei geht es hier darum, dass du vor der gleichen Frage stehst wie der Pilatus. Was machst du mit Jesus? Und selbst wenn du dir nichts aus ihm machst, da ist das auch eine Antwort, die über dein ewiges Schicksal entscheidet. Denn ohne Jesus bist du verloren. Was machst du mit Jesus? Nimmst du ihn an als deinen Erlöser? Oder schiebst du ihn ab als einen Träumer? Willst du ihn anbeten als den Sohn Gottes oder willst du ihn abschieben wie damals die Leute? Denn als Pilatus fragte, und was soll ich denn nun mit Jesus machen? Da schrien sie alle, kreuzige ihn. Und Pilatus fragt zurück, ja, was hat er denn gemacht? Was hat er denn verbrochen? Aber sie schrien nur immer lauter, kreuzige ihn. Der Pilatus merkt, mit einer von hasserfüllten Agitatoren aufgehetzten Volksmenge, da kann man nicht mehr vernünftig diskutieren. Und als das Getöse immer größer wird und überhaupt keine Verständigung mehr möglich ist, da greift Pilatus zur Zeichensprache. Er nahm Wasser und wusch sich vor allen Leuten die Hände. Dabei sagte er, ich habe keine Schuld am Tod dieses Mannes. Das habt ihr zu verantworten. Das ganze Volk schrie, wenn er unschuldig ist, dann komme die Strafe für seinen Tod auf uns und unsere Kinder. Da gab Pilatus ihnen Barabbas frei. Jesus ließ er auspeitschen und gab Befehl, ihn ans Kreuz zu nageln. Wir haben das heute leicht, wenn wir feststellen, sie haben damals den Falschen erwischt. Sie haben den Falschen gekreuzigt. Der Pilatus und das Volk haben eine Fehlentscheidung getroffen. Die Frage ist nur, wie hätten wir uns verhalten, wenn wir damals dabei gewesen wären? Damals wurde ja nicht nur zwischen zwei Menschen entschieden, es wurde entschieden zwischen zwei Möglichkeiten, die Welt zu verändern. Zwischen zwei Möglichkeiten zu leben. Und die Entscheidung fiel für die Gewalt und gegen die Liebe. Sie fiel für den Mörder und gegen den Retter. Und es sage mir keiner, wir hätten uns damals anders entschieden. Wie entscheiden wir uns denn heute, wenn es um die Frage Gewalt oder Liebe geht? Wir hätten längst die Möglichkeit gehabt, wir hätten sie schon tausendmal gehabt, wir haben sie jeden Tag aufs Neue. Dass wir uns entscheiden könnten für die Liebe gegen die Gewalt, gegen den Mörder und für Jesus. Durch die Politik der Aufrüstung, da wird heute der Mord der Menschheit vorgeplant. Wir alle, wir sind bei diesem Prozess Augenzeugen. Und wir alle haben in diesem Prozess eine Stimme. Und wir alle stehen wieder mal vor der gleichen Frage wie damals die Leute und der Pilatus. Was soll ich mit Jesus machen? Denn Jesus macht uns ja das Angebot und sagt, wenn ihr zu mir kommt, gebe ich euch Frieden und mache aus euch Friedensmacher. Und die Frage ist, sollen wir Jesus abtun als einen idealistischen Spinner? Sollen wir seine Vorschläge zum Frieden abtun als fantastische Spielereien? Oder wollen wir ihn nicht endlich ernst nehmen mit seinem Konzept der Gewaltlosigkeit als den einzigen Fachmann für die Fragen des Friedens, der uns jetzt noch eine Lösung geben kann? Die meisten Politiker setzen heute noch ihr Vertrauen auf die Raketen und sind immer noch davon überzeugt, dass man mit Mord und Gewalt ein Paradies bauen kann. Die Entscheidung für die Mordwaffe ist die Entscheidung für Barabbas. Das ist die Fehlentscheidung unserer Generation. Die Generation, die sich damals gegen Jesus entschieden hat, die konnte noch rufen, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Solche forschen Sprüche, die können wir uns heute schon gar nicht mehr leisten. Wenn wir uns die Fehlentscheidung eines atomaren Krieges leisten, da gibt es keine Generation unserer Kinder nach uns. Damals vor dem Palast des Pilatus wurde die größte Fehlentscheidung der Menschheit gefällt. Der Mörder wird frei, der Unschuldige wird gekreuzigt. Und diese Entscheidung wurde von den Menschen, die da mitmachten, mit vollem Bewusstsein gefällt. Aber wer hier nur Menschen handeln sieht in dieser Geschichte, der sieht zu wenig. Denn hier handelt auch Gott. Und durch die Fehlentscheidung der Menschen hindurch handelt Gott und fällt seine Entscheidung. Und es kommt am Ende genau das raus, was Gott wollte. Nämlich, der Mörder wird frei, der Unschuldige wird gekreuzigt. Und um das zu verstehen, müssen wir uns mal versetzen in die Rolle des Mörders, des Barabbas. Der Barabbas, der sitzt im Gefängnis, der sitzt in seiner Zelle. Der ist mit Ketten an die Wand gekettet. Und hinter sich hat er sein kaputtes Leben. Und vor sich hat er seinen Tod. Das ist der letzte Tag seines Lebens. Und in wenigen Stunden wird seine Hinrichtung stattfinden. Da hört er Schritte. Da kommen die Soldaten des Hinrichtungskommandos, den Gefängnisgang lang marschiert. Und genau vor seiner Zelle, da ertönt das Kommando: Abteilung, halt! Und da weiß Barabbas, jetzt ist es soweit. Das ist das Ende. Aber dann hört er, wie auf einmal die Türen der Nachbarzellen links und rechts aufgerissen werden, und heißt: raustreten! Und dann werden seine beiden Zellengenossen, seine Kampfgefährten von links und rechts zur Hinrichtung abgeführt. Und er bleibt sitzen. Und als die Schritte verhallt sind und die raus sind, da schließt der Offizier die Tür zur Zelle von Barabbas auf. Und sagt: Gefangener Barabbas, ja. Und der Offizier sagt: Du hast Schwein, du fällst unter die Amnestie. Du kannst gehen, fröhliche Ostern, hau ab. Der Barabbas begreift überhaupt nichts. Und als der Offizier ihm erklärt und sagt, es hat eine Wahl stattgefunden zwischen dir und einem gewissen Jesus, und die Bevölkerung hat ihn gewählt, dass er sterben soll, und hat dich erwählt, dass du frei sein kannst, und der wird jetzt an deiner Stelle hingerichtet, begreift er immer noch nichts. Er weiß nur, ich bin frei, ich kann gehen. Und er geht. Und er geht raus aus dem Gefängnis, und er geht durch die Stadt. Und er geht durch das Stadttor, und er geht raus vor die Stadt. Und da sieht er draußen vor der Stadt auf einem Hügel eine riesige Volksmenge stehen. Das ist der Hügel Golgatha, die Hinrichtungsstätte von Jerusalem. Und als er näher kommt, da sieht er auf diesem Hügel drei Kreuze stehen, die heben sich ganz scharf gegen den Himmel ab. Drei Kreuze, und an jedem Kreuz hängt ein Mensch. Die beiden Männer links und rechts, die kennt er. Das sind seine Zellengenossen, seine Gesinnungsgenossen. Das sind seine Untergrundbewegungsgenossen. Das sind Terroristen wie er, Mörder wie er, schuldig wie er. Die kennt er. Aber den Mann in der Mitte, den kennt er nicht. Es fällt ihm bloß auf, dass der eine Krone auf dem Kopf hat, eine Krone aus Dornen. Und unter dieser Krone, da gucken ihn zwei Augen an. Mit einer unendlichen Güte und Liebe sehen ihn zwei Augen an. Und er wird von diesem Gesicht wie magisch angezogen. Und er geht näher ran, er drängelt sich durch die Menge durch, bis vor, ganz vor an die Absperrung. Und da kann er auch den Zettel erkennen, der in der Mitte über dem Kreuz angeheftet ist. Und er liest, da steht drauf: Jesus von Nazareth, König der Juden. Und als er diesen Zettel liest, da fängt er an zu begreifen, das ist also der Mann, der an meiner Stelle dort hängt, dem ich meine Freiheit verdanke. Wenn sie den nicht dort angenagelt hätten, hätten sie mich jetzt dort angenagelt. Da hinge ich jetzt dort, und über mir hinge ein Schild mit meinem Namen und meiner Schuld: Barabbas, Mörder. Aber dort hängt ein Schild: Jesus, König der Juden. Der hängt jetzt dort, wo ich hängen müsste. Aber ich hänge nicht dort, weil der an meiner Stelle hängt. Und deswegen bin ich frei. Ich lebe. Das, liebe Freunde, ist unsere Situation. Barabbas, das sind wir. Barabbas heißt auf Deutsch Sohn des Vaters. Wir alle sind Kinder des einen Vaters, Adam. Wir gehören durch die Erbsünde zum Geschlecht der Sünder, sind Aufrührer gegen Gott, haben die Todesstrafe verdient. Aber weil Jesus, der Unschuldige, für unsere Schuld stirbt, deswegen sind wir frei. Deswegen können wir leben. Ob der Barabbas Jesus bloß angeglotzt hat Oder ob er ihn mit gläubigem Herzen angebetet hat, das sagt uns die Bibel nicht. Aber die Bibel sagt uns, wer an Jesus glaubt, der wird frei. Wen der Sohn frei macht, der ist richtig frei. Dir kommt das vielleicht alles ziemlich fremd und unverständlich vor. Und das kann ja auch gar nicht anders sein. Das Kreuz von Jesus, liebe Freunde, das ist unverständlich. Kein Mensch kann das je verstehen, dass Gottes Liebe so groß ist, dass er seinen Sohn am Kreuz sterben lässt. Aber die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Damit alle, die an ihn glauben, nicht vor die Hunde gehen, sondern gerettet werden. Dass ausgerechnet das Kreuz von Jesus der Weg in die Freiheit ist, das ist für uns schwer zu begreifen. Dieser Weg, der kann nicht verstanden werden, aber der kann gegangen werden. Und solange du ihn nicht gehst, da wird er dir auch fremd bleiben. Es geht uns wie einem Gefangenen, der lebenslänglich Knast hat. Er kennt jeden Quadratzentimeter seiner Zelle. Er kennt jeden Weg im Gefängnis. Er kennt jedes Steinchen. Nur den Weg aus dem Gefängnis, den Weg in die Freiheit, den kennt er nicht. Die anderen Wege ist er schon tausendmal gegangen, aber diesen einen Weg ist er noch nie gegangen. Ist das etwa ein Argument gegen die Freiheit? Wir haben alle unsere bekannten Trampelpfade, auf denen wir versuchen, mit unserem verfehlten Leben fertig zu werden. Die führen meistens bloß im Kreis herum. Wir verdrängen, wir verniedlichen, wir verharmlosen, wir vergessen unsere Schuld. Aber das alles, das ist nur wie ein Freigang auf dem Gefängnishof. Am Schluss sitzen wir immer wieder in der Zelle. Im Gefängnis unserer Schuld. Der Weg in die Freiheit, heraus aus deiner Schuld, der ist dir offen. Der ist dir fremd, aber er ist dir offen, wenn du zu Jesus gehst. Jesus erwartet dich mit offenen Armen.